Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geistzeit. Und es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Wir sind Ende August, Anfang September wieder zurück. Und wir wollen heute ein wenig zurückschauen auf unser Dossier zur Bibel. Wir, das sind Thorsten Dietz und Andi Loos. Thorsten, schön, dass du dabei bist
hier. Ja, sehr gern. Hier bei uns ist noch richtig heiß, ne? Sommer 26 und so, aber wird alles gut.
Das ist noch nicht ausgestanden und genauso ist das noch nicht ausgestanden für uns mit der Bibel. Also nochmal zur groben Orientierung. Die meisten werden das ja mitbekommen haben. Thorsten und ich haben ein Dossier gestartet zur Bibel, wo wir alle möglichen Fragen rund um die Bibel einfach mal durchgekaut haben. Und das erinnert tatsächlich so ein bisschen an etwas, was in Psalm 1 so schön beschrieben ist. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust an der Tora, am Gesetz des Herrn, und sind über die Tora Tag und Nacht. Das ist dieses Murmeln, das ist dieses Wiederkauen. Das kann ja was Genüssliches haben, Thorsten. Aber es kann auch so ein nervöses, weiter drauf rumkauen sein. Ich habe den Eindruck, bei uns ist heute immer noch so ein bisschen das Nervöse drauf rumkauen. Da sind wir noch nicht fertig. Da gibt's noch einiges zu schlucken und zu kauen, bevor das gut runtergeht, oder? Wenn ich dich persönlich fragen würde, wie geht's dir so mit deinem Bibellesen nach unserem Dossier? Was würdest du sagen?
Also es war eine Vitalisierung, das würde ich auf jeden Fall sagen. Mir hat unser Dossier mehr Lust gemacht, Bibel zu lesen. Ich bin ja jemand, der sie einfach sowieso liest, weil ich sowieso viel lese. Und das ist für mich kein Ding zu lesen. Also lese ich auch Bibel. Aber unterschiedliche, Beteiligungsgrade hat man ja dann doch beim Lesen. Und für mich war einfach das darauf zu achten, aufmerksam zu sein, Dinge zu entdecken, das war nochmal gesteigert. Und es ist immer, glaube ich, beides. Ne? Du warst ja neulich mal auf den Bibelgenusstagen. Also es gibt diese Erfahrung, dass Bibeltexte erfreuen, begeistern, überwältigen, auch trösten. Es gibt aber auch die Erfahrung, ja, dass sie manchmal im Magen verhängen bleiben. Ne? Dass man denkt, das ist eine Herausforderung. Ne? Wie passt das zu dem und wie gehen wir damit um? Wir werden an so Beispiele heute noch kommen.
Ja, ja. Also ich muss das auch sagen, mich hat unsere Beschäftigung und auch die Menschen, mit denen wir es hier zu tun hatten, waren ja tolle Podcast-Gästinnen und Gäste. Also nochmal vielen, vielen Dank an all diejenigen, die hier bei uns aufschlagen. Mich hat das auch zu einer Erfahrung mit der Bibel gebracht, das war sehr wohltuend für mich. Ich habe echt Schwierigkeiten mit dem Psalm in den letzten Jahren gehabt, weil da so viel von Feinden und vergelte den Feinden und gib ihnen ordentlich aufs Maul, dass ich da oft abgeschaltet habe. Aber durch die Beschäftigung war das jetzt tatsächlich so, dass ich irgendwie gedacht habe, das ist durchaus sinnvoll, das hat eine Funktion, dass da Gott als gewalttätiger auf der Seite der Opfer von Gewalt steht. Und dann habe ich das irgendwie geschafft, Psalm 86 zu lesen. Da ist dann irgendwie auch mal von Feinden die Rede. Und konnte das so übertragen auf die Feinde meines Lebens. Die Hoffnungslosigkeit oder diese elenden Stimmen, die mir da zuflüstern, wie mies und schlecht ich eigentlich bin. Und es waren so eher so die inneren Feinde meiner Seele. Es waren jetzt nicht Menschen, die ich da vor Augen hatte, sondern so Mächte des Lebens, die immer wieder an mir rütteln. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, ja toll, jetzt kann ich mich mal voll fallen lassen in diesem Psalm. Mach das dann oft auf Englisch, wo es dann eben heißt, dass Gott ein Zeichen der Güte an mir tun soll. Da habe ich tagelang mit diesem Psalm gelebt, immer wieder überlegt und ja, einfach war eine ganz starke Erfahrung, wo ich mal behaupten würde, da wurde mir die Bibel zu einem Wort Gottes in diesem Gebrauch von Psalm 1. Und ich glaube, das verdanke ich unserem Bibeldossier.
Ja, schön.
Hey, wir haben drei Themen, wo wir sagen, da fordert uns die Bibel also immer noch heraus und wird uns bleibend herausfordern. Und lass uns mal direkt starten mit einem Thema, was ja immer wieder Thema des Dossiers war in den letzten Monaten, die Bibel historisch ernst lesen. Und wir haben von etlichen Zuhörern die Rückmeldung bekommen, okay, das haben wir jetzt geschnallt, die Bibel historisch ernst nehmen, das ist auch gut, aber wie geht's da irgendwie weiter? Das wollen wir nochmal aufgreifen. Die Bibel lesen von historisch bis existenziell. Eigentlich ja so ein Beispiel, wie ich es gerade gemacht habe. Das kann dir passieren, wenn du die Bibel liest. Das hast du so ein bisschen vorbereitet, Thorsten. Was beschäftigt dich in dieser Spannung?
Ja, mich hat im letzten halben Jahr tatsächlich etwas beschäftigt, etwas mit Bibeltexten, etwas auch mit der Auslegung der Bibel. Und ja, ich hole mal ein bisschen aus, auch biografisch wieder und so, wie das bei uns ja passieren kann. Ich bin ja jemand, der vor 35 Jahren nicht in die Bibel sturzverliebt war. Das war mein Weg zum christlichen Glauben und diese ungeheure Begeisterung von der Bibel hat bei mir dazu geführt, dass ich historische und kritische Bibellektüren an der Universität und in der Wissenschaft nicht nur nicht verarbeiten konnte, ich habe dann einen riesen Widerwillen entwickelt und ich habe das öfter mal erzählt und so ist es gewesen und so und ich habe damals immer das Gefühl gehabt, ich will die Bibel lesen, wie die Bibel ist und mich da nicht beeinflussen lassen von irgendwas. Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, ich habe mir natürlich da viel vorgemacht, ich war beeinflusst von irgendwas. Was von allerlei dogmatischen Anweisungen, was da wirklich drin steht und habe das gerne auch mal mit der Bibel verwechselt. Ich habe damals schon, das ist jetzt für die aktuelle Erfahrung auch wichtig, den amerikanischen Franziskanerpater Richard Rohr entdeckt. Auch vor 35 Jahren, es war in der gleichen Zeit. Der hat mich damals ungeheuer begeistert. Ich fand das hilfreich. Der hat auch zwei Bücher über die Bibel damals veröffentlicht gehabt. Das lebendige Buch, das auferstandene Buch und so. Und das fand ich super hilfreich. Und der hat mich wirklich, ich habe mehrere Bücher gelesen, Claudius Verlag. Das war in der Zeit meiner Bekehrung ganz stark. Ich habe dann irgendwann aufgehört, ihn zu lesen, weil er mir nicht evangelikal genug war, wie ich es damals gebraucht habe. Ich habe dann irgendwann wieder angefangen, wie ich gemerkt habe, dass das war eine gute Spur, die ich da entdeckt habe. Und das ist auch schon wieder 20 Jahre her. So, und jetzt habe ich dieses Jahr was Spannendes mit ihm erlebt. Wie bin ich auf das neueste Buch von Richard Rohr gekommen? Durch U2, durch die irische Band. U2 hat ja dieses Jahr Aschermittwoch und Karfreitag zwei kleine Alben veröffentlicht. Zwei spirituelle Alben, die wirklich bewusst christliche Themen haben, aber auch zeitgenössische, zeitpolitische Themen. Das erste, ja, ein Lied heißt Tears of Things. So, hab dann gemerkt, in den Medien steht, angeregt von Richard Rohr, dessen letztes Buch hieß Tears of Things. Hab da ein bisschen geschaut und gemerkt, die haben sich da nicht nur zum Titel inspirieren lassen. Die waren auch wieder bei ihm, haben ihn besucht. Die sind seit 10, 20 Jahren intensive Follower und haben sich im Grunde ganz stark inspirieren lassen von seinem neuesten Buch. Hab mir das dann auch sofort gekauft, war mal wieder neugierig, was macht er inzwischen? Der Weg des Propheten. Und das Buch habe ich im ersten Halbjahr gelesen und ich mache es gerne so, dass ich mir manchmal bestimmte Bücher aussondere als geistliche Bücher, die, ja, früher hatte ich gesagt, stille Zeit, ne, also in die Morgenroutine einbaue. Das schaffe ich nicht immer, aber es gibt Zeiten, da lese ich geistliche Bücher am frühen Morgen, 5 bis 10 Seiten, was ich so hinkriege, je nach Stresslevel. Und im Frühjahr hat mich dieses Buch, Der Weg des Propheten, deutsche Titel sind bei Rohr fast immer schlechter als die englischen, finde ich leider. Tears of Things, ist doch eigentlich ein geiler Titel, aber okay. Man hat das irgendwie anders gewollt. Ich weiß auch nicht, warum. So, und es ist ein Buch über die Prophetie und Rohr macht so Rohrdinge. So, er deutet die Propheten, er geht viele durch, er deutet sie vor dem Hintergrund, ich sage jetzt mal, der großen mystischen Theologie der Geschichte und er verarbeitet da viel Franziskus Bonaventura, schon aufgrund seiner Ordenszugehörigkeit, aber auch Juliane von Norwich und breites Spektrum. Er hat da seinen eigenen Weg auch entwickelt. Er hat ja viel gearbeitet, letztlich mit Entwicklung von Lebenszeitaltern, früher in der Männerarbeit. Später hat er dann das junge Alter, das reife Alter, im Grunde immer so Lebensentwicklungsbegleitung angeboten. Und er hat oft mit Schemata gearbeitet, dass jede Lebensphase dabei ihre Herausforderung hat. Er hat Bücher geschrieben darüber, dass du im Leben eigentlich oft einen Dreischritt hast. Du brauchst erstmal eine Grundordnung, in die du hineinkommst. Dann kommt die Zeit, wo du kritisch auflösen musst. Es kommt eine Zeit der kritischen Hinterfragung, der Revision, vielleicht Dekonstruktion, je wie es ist. Und dann brauchst du eine Rekonstruktion, eine Neuordnung auf höherer Reife. So, er hat das mit anderen Sachen immer wieder mal bearbeitet, wenn man das bei ihm kennt. Es ist immer so ein Schema. So, und er macht das jetzt mit der Prophetie. Und er sagt, in den prophetischen Büchern gibt's ein Muster, was man entdecken kann. Es sind witzigerweise drei Stufen. Und ich lasse mich aber auch gern drauf ein. Und er sagt, ja, wir haben oft in der Prophetie Kritik. So, wir haben Kultkritik, wir haben Sozialkritik. Das sind Menschen, die gehören zum Volk. Die kommen nicht von außen, sie gehören dazu. Sie sind loyale Mitglieder des Volkes und sie machen Krawall. Sie stellen sich gegen den König, sie stellen sich gegen die Priester, sie stellen sich gegen die Eliten und sagen, stopp, nein, so hat Gott das nicht gewollt. Ihr seid auf einem falschen Weg. So, und ist von Rohr ein Riesenthema, nicht? Die Kirche braucht Prophetie, wenn die Kirche das alles verdrängt, wenn die Kirche homogen wird, wenn sie nur noch von Hofprophetie und Staatspriestern beherrscht wird. Ganz schlecht, sie braucht loyale Kritiker und Kritikerinnen. So, und das ist der Anfang. Und er sagt, es ist wichtig und das sind alles gute Punkte. Eine Kritik an einem Kult, der blind wird für die Realität, Kritik an Ausbeutung, an Selbstgerechtigkeit. Und Rohr sagt dann auch, das ist bis heute wichtig, klar. Es ist aber eine Gefahr darin. Du kannst in der Kritik an der Welt, man könnte auch sagen, eben Kritik am Zeitgeist, einseitig werden, hartherzig, besserwisserisch, selbstgerecht. Das ist eine Gefahr, dass du in der Kritik, die du übst, im Grunde blind wirst und nur noch das Negative siehst. Ja. Es ist irgendwann, sagt er, in vielen Prophetenbüchern gibt's irgendwann eine andere Phase. So, und er macht das wirklich auch historisch belehrt. Er sagt im Jesaja-Buch, ja, das entsteht über Jahrhunderte, ne? Und da haben die Generationen irgendwann gemerkt, und jetzt brauchen wir einen Gegenakzent. Jetzt brauchen wir Tröste, mein Volk. Jetzt brauchen wir was ganz anderes. So, es gibt andere Bücher wie das Jona-Buch, so, wo die Kritik quasi im Vorfeld immer schon ist, Assyrer sind Monster irgendwie. Ne? Aber hier Jona-Buch, Mitgefühl mit den Monstern. Er hat vor allem im Zentrum, würde ich sagen, Jeremia, teilweise auch Ezekiel, starke Kritik. So, und dann kippt es in einen anderen Modus der, ja, Compassion, sagen wir mal, des Mitgefühls, des umfassenden Mitleidens, ja, selbst mit den Bösen, selbst mit den Opfern, auch mit den Tätern, eine Haltung, wo du raustrittst aus der Kritik und wo ein Geist der Liebe dich mit einer prophetischen Traurigkeit empfüllt, wo du die Gabe der Tränen hast und ein umfassendes Mitleiden mit allen sich durchbricht. Und er zeigt das an verschiedenen Stellen. Und bei manchen Propheten, Jeremia, kannst du es sehr schön zeigen. Bei anderen ist es dann vielleicht nicht und so. Und er macht das dann teilweise so, dass er immer versucht, die Propheten als Figuren. Und so macht das halt. So, und dann sagt er, jetzt ist das Entscheidende, nicht einfach zu sagen, oh, Kritik war dies, aber die Kritik war falsch. Wir brauchen eigentlich eine umfassende Liebe für alle, Hass für keinen, Liebe für alle, das ist die Lösung. Er sagt, na, insgesamt musst du doch dann auch verstehen, alles hat seine Zeit. So, du brauchst eine höhere Weisheit, dass du verstehst, das eine ist wichtig und das andere ist wichtig. Und du musst lernen, aus dem dualistischen Denken auszusteigen. Du kannst nicht sagen, alles ist Bach runter und alles ist falsch und nichts ist richtig und so. Du kannst aber auch nicht sagen, alles ist umgeben von der Liebe Gottes, alles ist gut. Auch die Assyrer, liebe Leute, ich kenne keine Feinde, ich kenne nur Menschen. Du musst hinkommen, non-dual zu denken. Non-dual heißt gerade nicht, alles ist egal oder alles ist eins, sondern das eine ist richtig, die Kritik ist richtig, aber auch die Liebe, die Verzeihung, das Mitgefühl ist wichtig. Und dahin kommst du nur auf dem Weg einer persönlichen Reifung, Du musst selbst verwandelt werden. Du kannst die Welt nicht verwandeln, wenn du dich dem verweigerst, was Gott mit Menschen vorhat. Gott will Menschen verwandeln und er verwandelt sie auf dem Weg einer Reife, einer inneren Reue, einer Befähigung zu weinen, auch über eigene Einzigartigkeiten, aber auch in Anteilnahme an der Welt, auch an allem Verkehrten, was da ist. Und nur was du beweinst, kannst du so kritisieren, dass du vielleicht auch was bewegst. So, ich fand das schön, ich fand das super hilfreich. Das hat für mich auch eine biografische Hintergrundgeschichte. Die hat witzigerweise mit der Zeit zu tun, wo ich Rohr liebte und dann verließ. Ich bin ja aus so bekenntnisevangelikalen Kreisen, Mitte der 90er Jahre war ich da all in. Da gab es intern aber Streit. Und ich habe mitgekriegt, dass darin intern auch gelitten wurde. Einer, der mich stark geprägt hat, der ist eine historische Figur, man darf seinen Namen nennen. Sven Findeisen war damals zweiter Vorsitzender der Bekenntnisbewegung. Es gab Streit bei Bekenntnisevangelikalen, wie man richtig draufhaut auf Kirche und Welt. Ne? Und Sven Findeisen war jetzt überhaupt keiner, der gesagt hat, da ist alles super, ich finde die Kirche super, Zeitgeist liebe ich auch. Nein, so war der nicht. Der war Bekenntnisevangelikal, das ist schon so. So, und er hat aber auch gesagt, es gibt ein Problem mit unseren Ultras. Die hauen nur noch drauf. Da fehlt was. Da fehlen die Tränen der Propheten. Und er hat damals oft erzählt, mir auch persönlich in Erinnerung, jetzt aus seinen früheren Jahren, jetzt sind wir schon vor 60 Jahren oder so, wann das gewesen sein mag, sein großer Lehrer Helmut Frey, der war vor der Bekenntnisbewegung im Grunde derjenige, der sie inspiriert hat und ganz wichtig war und so. Und dann gab es Bekenntnis und Kämpfe und evangelikale Bewegungen in Deutschland und dieses ganze Zeugs. Und Helmut Frey war da auch einer, der war nicht links, der war nicht liberal, der war auch stramm in der Kritik an allem, was er schlechten Zeitgeist fand. Aber der habe damals mal führenden Bekenntnisbrüdern gesagt, ihr habt ja recht mit eurer Kritik an der Theologie und an der Kirche und so weiter. Aber liebe Brüder, wo sind die Tränen Jeremias? Wo macht ihr sichtbar und spürbar, dass ihr nicht draufhaut aus Lust an der Zerstörung, aus Besserwisserei, aus Hartherzigkeit, sondern dass ihr Kritik übt aus Liebe. Auch zu denen, die ihr schlagt, auch zu denen, die in der Kirche zu kurz kommen, auch zu denen, die in der Gesellschaft vergessen werden. Wo sind die Tränen Jeremias? Und ich weiß noch, in den 90ern hat mich das Wort sehr, sehr bewegt. Ich habe das auch gelesen und dies und das. Ich würde heute sagen, für meine Biografie war das wichtig. Ich habe damals so für mich irgendwie gelernt, ich bin ja auch kirchenkritisch, theologiekritisch, aber vielleicht täte mir mehr mitfühlen wollen mit Kirche, liberaler Theologie, Unitheologie ganz gut. Ich fürchte, in gewisser Hinsicht hat das mein Leben verändert, dass ich mich gefragt habe, kann man mit dem mehr Mitgefühl üben? Ich glaube, das ist heute auch wichtig. Heute stehe ich ja woanders, habe mich ein bisschen verändert im theologischen Feld. Und mich hat das wieder angesprochen bei Rohr. Und das wurde für mich so, wirklich so eine 30-jährige biografische Achse, wo ich gemacht habe, das ist aber auch eine geile, wichtige Einsicht. Die Kritik an der Welt wird ohne die Tränen Jeremias Rechthaberei. So, und die bleiben auch wichtig, wenn du dann die großen neuen Einsichten, neuer Himmel, neue Erde, neue Welt und so weiter hast. Es muss irgendwo auch der Schmerz spürbar sein, ein Schmerz des Mitleids, der immer auch ein Schmerz der Verwandlung ist, ne, wo du auch in der Botschaft reifst. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war für mich, es war eine neue Bibelbegegnung. Für mich gehört zur Bibelbegegnung immer auch natürlich das Geprägtsein von Auslegung. Das haben wir auch gemerkt, die Bibel als solche, sie spricht nie rein zu uns, meistens ja durch Übersetzung, eigentlich immer auch durch Auslegung, durch Traditionen, für mich gehört das dazu. Insofern war das für mich eine Auslegung, die mich erinnert hat an frühere Auslegung, die mich neu in die Bibel reingeführt hat, auch neu in diese Sehnsucht, auch in diese Bereitschaft hinein. Ohne die Tränen der Jeremias wird die Kritik und wird auch die Hoffnung irgendwo schal. Ich habe dann auch gemerkt, das ist das, was ich an wissenschaftlicher Theologie manchmal vermisse. Manchmal vermisse dieses persönliche Involviertsein, dieses, auch Prophetie auslegen, so dass man sich nicht völlig abstinent hält zur Lebensrealität, auch zur Leidenschaft, auch zur Compassion, die drinsteckt. Ich wünschte mir das mehr. Gleichzeitig habe ich bei Rohr auch erlebt, ich leide manchmal, wenn er immer Schemas über alles singt. Jetzt würde ich sagen, er hat Walter Brüggemann gelesen, wichtiger Alttestament. Also er gibt sich Mühe und es ist irgendwie auch gegründet. Und dann gibt's viele Dinge, wo ich merke, ja, und könnte er noch mehr gelesen haben. Und da merke ich, nein, heiliger Mann, er macht großartige Dinge. Ich verdanke seinen Büchern ganz, ganz, ganz viel. Und denke aber auch so dieses Redlichsein mit dem, was steht da und was machen wir daraus. Im Idealfall schafft man beides. Ich glaube, keiner schafft beides. Aber wenn wir das hinkriechten, ne, die Bibeltexte sagen lassen, was sie sagen, sie auch fremd sein lassen,
ja,
also diese Anwaltschaft für die Texte, die fremd sein dürfen, aber nein, sie auch nahe kommen lassen. Also wenn sie nicht mehr zu Herzen reden, auch in Theologie, auch in der Kirche, dann verlieren wir auch was. Das war eine Bibelerfahrung meines Frühlings. Was sagst du?
Ja, das, also ich gratuliere dir. Es ist beneidenswert, dass du das so erlebst. Was ich noch nicht so ganz, also dann, meine Rückfrage wäre jetzt einfach zur Klärung, dass du sagst, das ist eine Erfahrung, in der beides miteinander verbunden ist. Du liest die Bibel historisch, du lässt sie das sagen, was sie sagen will, du beschäftigst dich mit dem Eigensinn, mit dem Literalsinn der Texte so gut wie das eben geht. Und zugleich merkst du aber, dass das sehr wohl existenzielle Bedeutung entfaltet. Kann man das so sagen, dass du in diesem Erfahrung, die du jetzt dargelegt hast, von der du erzählt hast, eben genau beides in Allianz miteinander erlebt hast?
Genau, und da würde ich tatsächlich sagen, das ist jetzt alles utopisch geradezu. Ich wünschte mir, dass das in unserer theologischen Wissenschaft näherliegender wäre, dass man um diesen persönlichen Zugang weiß. Ich sehe schon, also ich bin ein großer Bewunderer und Liebhaber exegetischer Kommentare und Monographien und so weiter geworden. Ich lese sie viel und lerne auch viel. Und das hat für mich Standards markiert, wo ich selbst bei Richard Rorder manchmal finde, zu wenig hat er gelesen oder so. Und ja, eben, wir sind Menschen unserer Zeit. Es gibt ja kein totales historisches Verstehen. Bei keinem. Wir kommen ja nie zum Ziel dabei, ne? Und auch zu schauen, wie kriegen wir das besser balanciert, dass wir die Texte uns fremd machen, denn fragen, was heißt es historisch, heißt immer, ich habe gar keine Ahnung. Ja. Es wird mir fremd, ich lese Umfeld, es wird immer differenzierter, es wird immer komplexer. Jeder Prophet ist auf einmal anders, am Ende hat man wahnsinnig viel Chaos. Ja. Und das erbaut nicht, das zerstreut.
Ja, genau.
Ne? Ja, das ist so und ich halte es aber für notwendig. Und aber die rekonstruktive Arbeit, das offen bleiben dafür, dass es uns heute berührt, dass es zu Herzen redet. Wenn es zu Herzen reden soll, müssen wir natürlich eigene Perspektive so radikal ernst nehmen, dass es ein bisschen auf Kosten wieder geht, der Vielfalt. Der Vielfalt der historischen Sinne, auch auf Kosten dessen, dass ich sehe, ja, aber man weiß es ja nicht genau. Ne? Am Ende ist historisch immer das Ergebnis, aber genau weiß man es nicht. Ja, aber also da kannst du nicht nur von leben. Ne?
Ja.
Ich glaube, das müsste auch klarer sein. Das ist ein Moment im Bibelumgang und das ist uns aber auch erfüllt und begeistert, erfordert ein bisschen die Bereitschaft. Wir leben jetzt mal mit der Perspektive, die unser Leben und unser Herz freigibt und machen uns berührbar für das, was da ist.
Ja. Was ich auch noch mitgenommen habe von deiner Geschichte ist, das dauert viele, viele Jahre. Ich sage das jetzt einfach nur mal im Hinblick auf so eine nachdenkliche Überlegung, im Blick auf mich selbst. Das ist schon in einem etwas intensiven, hochreligiösen, ich würde jetzt fast auch sagen, etwas hochgezüchteten, expressiven Frömmigkeitsstil oder Typus von Spiritualität, das wird schon sehr hoch gehalten. Wenn du die Bibel in die Hand nimmst, das ist auf jeden Fall immer gut. Da muss irgendwie mehr oder weniger auch immer was bei rauskommen. Und wenn die nicht zu dir spricht, dann machst du irgendwie was falsch. Das ist jetzt sehr plakativ. Und umgekehrt, natürlich auch, dass Leute dann verzweifeln und sagen, ja, das ist nur noch ein historisches Dokument, mehr ist nicht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt bei dir eben auch die Message mit drin, dass du sagst, hey, pass auf, das sind lange Prozesse, dass die Bibel uns existenziell berührt, dass durch die Bibel mit Hilfe eines ganz bestimmten Gebrauchs der Bibel als heiliger Schrift, dass sie uns dann zu einem Wort Gottes wird. Das hat einen langen Atem. Und das sind große Veränderungsprozesse, die man da im Auge haben kann. Das heißt für mich zum Beispiel ganz konkret, Thorsten, einfach auch mal Mut auszuhalten. Ja, die Bibel spricht jetzt halt nicht existenziell zu mir, oder? Einfach mal zu sagen, dann bin ich gerade in einem notwendigen Prozess, wo sie mir mal fremd wird, wo deutlich wird, ich habe dieses Buch nur äußerlich in der Hosentasche oder auf dem Handy, aber eigentlich bin ich in keiner Weise der Herr über dieses Buch und kann mit meinen Erwartungen da herantreten. Und das finde ich auch einen schönen Gedanken, der sich in der Erfahrung vieler Menschen mit der Bibel ja auch widerspiegelt.
Ja, absolut. Und es bedeutet auch manchmal Sachen loslassen. Also ich hatte Lebensphasen, da war ich von lutherischer Theologie durch und durch erfüllt und auch wohlsam saturiert. Also sicher, satt und sauber in einem Gehäuse einer hochstabilen Tradition. Und die Bibel war für mich letztlich Belegmaterial dafür, dass das alles in allen zentralen Fragen eigentlich richtig ist.
Ja,
so, und die letzten 20 Jahre war mehr und mehr entdecken, ja, hier aber nicht, da aber auch nicht und da vielleicht auch nicht. Ne? Und das mit dem Judentum, schwierige Kiste. Das mit Gesetz und Evangelium müssen wir nochmal gucken. Und viele Sachen müssen wir nochmal gucken. Reich Gottes müssen wir nochmal gucken. Das war ein sehr komplizierter Prozess, wo ich früh Anwandlungen hatte, aber irgendwie gemerkt habe, nee, mir ist gerade so wohl mit meiner Theologie. Ich kann gerade alles erklären. Ich würde das gern behalten. War ein mühsamer Akt, Schritt für Schritt hier und da überall mal zu drehen und zu sagen, nee, komm, 500 Jahre ist auch viel Zeit. Und wenn manches nicht so hinhaut, dann muss man das auch erstmal einräumen. Da muss man suchen, da muss man neu gucken, wie man klarkommt. Und man kann, ich glaube, auch Glaubensgewissheit auch genug mit Krieg nehmen, dass das Vertrauen auf Christus kein Schaden nehmen muss durch die Implosion bestimmter Systeme, in denen dieses Vertrauen eine Zeit lang gewachsen ist. So würde ich sagen.
Ja.
Und das ist aber, da braucht das Herz, braucht da Zeit. Das fühlt man nicht so schnell, wie man es denkt und sagt.
Ja, stark. Wir schwenken um in etwas, was wir mit Sonja Ammann schon mal thematisiert haben. Nämlich die ganze Frage der Gewalt. Und das ist für mich eine der bleibenden Herausforderungen im Umgang mit der Bibel. Mit Sonja Ammann haben wir ja bewusst gesagt, wir fokussieren uns auf das Alte Testament und auf die Gewaltstellen dort. Und wir haben mit ihr eine ganz fachkundige und auch eine bewegende Erklärung dafür bekommen, warum und wozu im Alten Testament Geschichten von Gewalt und auch Geschichten von Gottes Gewalt stehen. Weil sie einfach super erklärt hat, es geht hier bei diesen Texten, die um das babylonische Exil herum erzählen und was da passiert ist und was Gott seinem Volk zugefügt hat, ja, da geht es letzten Endes um das, was sie kollektives oder kulturelles Trauma nennt. Und dann hat sie sehr schön erklärt, dass es dann eine bestimmte Erzähltechnik, eine Methode gibt, diese erfahrene Gewalt so zu erzählen, dass sie gedeutet wird, dann wird sie mit neuen Deutungen wieder neu erzählt und all das ist unglaublich wichtig, dass dieses kulturelle Trauma verarbeitet werden kann und dass eine Identität auch entsteht, eine Identität des Volkes Gottes, die dann auch Zukunft erschließt und Zukunft möglich macht. Wir haben dann selber auch miteinander in diesem Podcast gemerkt, wir müssten dieses ganze Thema noch mal stärker in die Gegenwart holen und auch einige LeserInnen haben uns gebeten, das Thema ist so umfassend, so schwierig und auch so tricky, das müsst ihr noch mal aufgreifen. Das würde ich jetzt gerne mal versuchen, Thorsten. Ja. Und zwar habe ich mir das mal so gedacht, ich gehe jetzt mal in einer gerafften Form durch alle Bewältigungsangebote und Strategien, die uns die Theologie in den letzten Jahren so anbietet. Also sind nicht wirklich absolut alle, aber ich glaube, da sind jetzt schon so die wichtigsten dabei. Und dann fände ich es cool, wenn du so kurz Stellung beziehen könntest. Also das machst du spontan, das haben wir nämlich nicht vorbereitet. Und mal gucken, wo wir da hängen bleiben. Und es geht letzten Endes jetzt in den nächsten Minuten darum, auch unseren ZuhörerInnen hier einfach mal so einen Fächer an möglichen Angeboten zu offerieren, wo man sagen kann, vielleicht hilft dir diese Strategie dabei, mit den Gewaltstellen der Bibel umzugehen. Und vielleicht weißt du aber auch ganz genau, warum nicht. Und das wäre ja auch ein Erkenntnisgewinn, dass man sagt, nee, das ist nichts für mich. Wäre das okay?
Ja, ist super legitim. Und überhaupt, das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich im Moment für mich sagen würde, ich habe keinen deutschen Schlüssel, der mich so richtig glücklich macht. Ich sehe Probleme. Aber ich habe irgendwie auch gelernt zu sagen, nee, das ist auch okay. Vielleicht darf es das gar nicht geben. Oder vielleicht kann man manches doch besser klären. Also ich bin gespannt, was du für dich gefunden hast und bin gerne die skeptische Stimme, die fragt, ja, passt das schon?
wir sind einer Meinung, wir müssen das Problem an sich nicht nochmal analysieren und darstellen. Oder es gibt Schlimmste, also wirklich, man muss, es gibt Texte, da musst du eine Triggerwarnung setzen. Aber ich glaube, dass das ein echtes Problem ist, diese Stellen der Bibel, wo Gott als äußerst brutaler und gewalttätiger Gott dargestellt wird, sogar noch Stellen, wo er richtig Lust und Freude hat, seine Pfeile bluttrunken zu machen und im Blut der Feinde rumzumarschieren. Ich glaube, das Problem ist klar. Lass uns direkt mal in die Lösungsangebote gehen, oder?
Das Problem ist nicht allen klar. Das ist das Schlimme. Ne? Wir haben schon auch Kommentare bekommen, die sagen, nee, da ist kein Problem, weil Gott bestraft einfach die Bösen. Und wenn man dann sagt, ja, aber hier sind Schilderungen, wie Gott sexualisierte Gewalt als Mittel der Vergeltung gegen sein eigenes Volk einsetzt, sagen die, ja, aber wenn die es verdient haben, ist das richtig. Ja, krass. Und also, da habe ich dann ein Problem mit bestimmten religiösen Haltungen, wo du nicht sehen willst, was du sagst.
So es ist ein Ausblenden.
Ja.
Es ist ein Ausblenden. Das wäre dann vielleicht tatsächlich die erste Strategie, die ich jetzt ganz übersprungen habe. Es gibt einen Haufen Leute, die blenden das irgendwie aus und lesen letzten Endes aber darüber hinweg, was es bedeutet, wenn Gott seinem Volk Gericht ankündigt und sagt, ich werde dafür sorgen, dass Väter ihre Kinder auffressen müssen. Ja, also, wir wollen da jetzt gar nicht so weiter reingehen. Vielleicht darf ich aber doch ankündigen, wir sind da gerade an ein oder zwei Blogposts, die noch kommen werden. Und da lehne ich mich an eine tolle Auflistung von Andreas Michel an. Der hat diese Gott und Gewalt Verben einmal in 14 Kategorien aufgeteilt. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Zugang, dass man, weil wenn man das mal verbal hört, da ist man ganz stark am hebräischen Denken dran. Das hebräische Denken spricht sehr konkret, sehr farbig und sehr drastisch. Erstmal über Gott und was er da genau tut. Also das wird man noch mal nachlesen können. Ich mache mal die erste Strategie. Und natürlich ist das alles viel zu flach und wird den Komplexitäten nicht gerecht. Aber die erste Strategie wäre für mich Ausscheiden und Überwinden. Also es gibt diese Gewaltstellen von Gott in der Bibel, Gottesbilder voller Gewalt. Und da gibt's jetzt diese Strategie und diese Strategie fällt zu Ungunsten der Bibeltexte aus. Also man geht hier theologisch von ganz bestimmten Eigenschaften oder Grundeinstellungen Gottes aus, die sein ganzes Handeln bestimmen. Also am populärsten wäre in diesem Zusammenhang die Liebe Gottes. Und Akte willkürlicher Gewalt lassen sich mit dieser Lehre nicht in Einklang bringen und werden deshalb für irrelevant erklärt. Das kann sich bis dahin steigern, dass die Gewalttexte der Bibel herausgeschnitten werden. Nur so kleine Erinnerung, Markion hat das gemacht. Der hat gelebt zwischen 85 nach Christus und 160 nach Christus. Und er hat da so eine Aufspaltung gehabt, die uns schon auch ein wenig tiefer nimmt, dass er sagt, es gibt einen guten Gott und es gibt einen schlechten Gott. Und dieser schlechte Gott, dieser fragwürdige Gott, der hat die Welt erschaffen und er richtet sie auch wild und unbarmherzig. Und das sind diese Gewaltstellen. Und die hat er dann aus dem Alten und auch aus dem Neuen Testament dann einfach versucht rauszunehmen, hat so einen eigenen Art von Kanon versucht zu erschaffen. Da sind wir schon bei einer weiteren Strategie oder bei einer konkreten Form, dass man eben sagt, ja, das ist halt das letzten Endes das Problem. Es gibt einen Gott des Alten Testaments und es gibt einen Gott, den wir als den Vater unseres Herrn Jesus Christus kennengelernt haben. Und das ist letzten Endes so die Spannung. Und eine weitere Variante ist so die Variante einer innerbiblischen Evolution, dass man sagt, Gott wandelt sich von einem Gewalttätigen zu einem gnädigen Gott. Und man macht das dann auch wieder fest und sagt, ja, im Alten Testament haben wir halt diese Gewaltstellen und im Neuen Testament haben wir eher den Liebenden, den Gnädigen, den barmherzigen Gott. Und so geht man einfach über diese Texte hinweg. Man versucht sie zu überwinden. Man schmeißt sie raus. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal in die katholische Liturgieumgestaltung gehen. Also wo man sich Gedanken gemacht hat seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Welche Texte gehören denn eigentlich in die Liturgie, zu welchen Lesungen und so weiter? Und da gibt es von Erich Zenger, dem Alttestament, eine ganze Darstellung, wo er sagt, es ist eigentlich krass, was man da gemacht hat. Man hat dort tatsächlich diese Gewaltstellen rausgenommen und damit erklingen sie auch nicht mehr in der Kirche. Ich glaube, da ist es relativ einfach zu sagen, ja, aber, oder?
Ja, genau. Also die noch radikalere Variante wäre ja wegschmeißen. Also ja. Es gibt ja Leute, haben wir auch Kommentare bekommen, in der Bibel ist so viel Gewalt, das ist Sondermüll. Ne? Der Gott ist nichts, die Religion ist nichts, das Athe ist nichts, das Judentum ist nichts. Das ist halt ein bisschen wohlfeil. Ne? Da wird man auch gern mal fragen, dein eigenes Leben ist nicht verwickelt in irgendwelche Schuld- und Verhängniszusammenhänge unserer Zeit und so. Die Bibel ringt mit diesen Themen. So, ne, das findet ja da statt, noch und noch und noch. Wer selektiv aufzählt, das ist schlecht. Also kann das Ganze weg. So irrt oder macht es sich sehr, sehr einfach. Genauso wie alle, die sagen, ja, das ist kein moderner Standard mehr. Das kommt auch alles weg.
Ja. Die zweite Strategie habe ich genannt, Gottes Handeln legitimieren. Und das geschieht jetzt auch mit Hilfe von ganz bestimmter Exegese, also historisch-kritischer Exegese oder auch historisch-theologischer Exegese. Und zwar versucht man plausibel zu machen, ja, also man kann natürlich mit Hilfe der historisch-kritischen Methode, das möchte ich noch erwähnen, kann man sehr gut nachweisen, dass es eine Art der Geschichtsschreibung gibt, die ist hyperbolisch, also die ist übertreibend. Da hat man ganz bestimmte Motive, die man hat und dann überzeichnet man. Und man kann so nachweisen, die Art, wie hier Gewalt beschrieben wird, dass es sind keine historischen Fakten, die uns da berichtet werden, sondern das wissen wir mithilfe der historisch-kritischen Tools, die wir haben. Das ist eher Fiktion. Hier wird Gewalt imaginiert, das ist Fiktion. Ich erinnere mich, Moises Majordomo hat gesagt, es ist Fiktion. Filmblut, ne? Es ist Filmblut. Fand ich eine tolle Metapher.
Und wir wissen es aus der Archäologie wirklich. Ne? Manche ärgert das oder sie kommen damit nicht klar, aber da können wir jetzt alles nichts machen. Ne? Also es gibt keine Nachweise, Belege für massenhaftes Völkerumbringen, weil ein Millionenvolk aus Ägypten zufällig Platz braucht. Das ist eigentlich so. Ne? Und wer das nicht so sehen will, hat ein methodisches Problem, wie er mit Geschichte umgeht oder so. Ne? Genau. Das ist eigentlich unstrittig.
Aber das beiseite, weil da könnte man dann ja auch sagen, deshalb sind die Texte für uns jetzt so gesehen nicht relevant. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Unproblematisch ist das nicht, weil diese Texte eben auch eine Wirkungsgeschichte haben. Und spätestens jetzt kann man diese Texte nicht mehr einfach für irrelevant erklären, weil sie Fiktion sind. Okay. Aber jetzt kann man hergehen und kann sagen, ja, wir nehmen die Texte ernst, wir kegeln sie nicht raus und stellen eben fest, es gibt vielleicht gute Gründe und Absichten, die Gottes gewalttätigem Handeln zugrunde liegen. Also da kann man zum Beispiel versuchen, Gott zu ja, zu legitimieren, dieses gewalttätige Handeln zu legitimieren, indem man sagt, da vollzieht Gott eine gerechte Strafe an Menschen, die massiv brutal waren. Also ich habe da schon Erklärungen gehört, die ganzen Berichte der brutalen Landnahme Israels, dass man sagt, ja, aber schaut euch mal an, was die Amalekiter und die Hittiter und was weiß ich, was die für Brutalität, und da hat jetzt Gott durch sein Volk Gericht vollzogen, und er hat Gewalt eingedämmt, er hat durch sein gewalttätiges Handeln dafür gesorgt, dass die Gewalt aufhört. Also es wäre so ein bisschen, dass der Gedanke, Gott erlöst, Gott macht was Gutes durch einen Gewaltakt. Das sind also alles so Bonisierungsstrategien, dass man sagt, das hat auch einen Benefit, dass Gott so handelt. Oder auch der Gedanke gewalttätiger Erziehung Gottes, ist ja ganz stark im Alten Testament. Naja, da verfolgt Gott halt pädagogische Zwecke und Ziele. Er will Götzendienst verhindern, er will die Vermischung mit anderen Völkern verhindern. Und jetzt werde ich ein bisschen positiv schon. Er steht da auch auf der Seite der Opfer. Durch Gewalt schützt Gott die Opfer vor mehr Gewalt. Was sagen wir zu diesen Versuchen, das gewalttätige Handeln Gottes zu legitimieren?
Mhm, ja, und da könnte man in viele Beispiele, es hat eine Ambivalenz. So, ich glaube, wer von Gewalt redet, da musst du immer sehr genau hinschauen, sind es die Mächtigen, die ihre eigene Grandiosität nicht genug gesteigert sehen wollen? Ne? Sind es die Imperien, die sich berauschen an ihrer Kraft, alles klein zu machen um sich herum? Das sind nicht die Texte Israels. Geschrieben sind diese Texte aus der Sicht eines Volkes am Rande des Abgrunds. Es geht los tatsächlich in der assyrischen Bedrückung. Es setzt sich fort in der Exilsliteratur. Die Erfahrung von Imperien marginalisiert, ja fast ausgelöscht zu werden, die setzt Fantasien frei. Wir hätten ganz am Anfang komplett mit Gott klaren Tisch, alle raus, die gefährlich sind. Wir hätten ein Großreich sein sollen. Mit Gott, dann wäre das jetzt nicht so weit gekommen. Ja, so, ja. Und es sind aber eben auch Fantasien einer marginalisierten Gruppierung, die auch Vergeltung ruft, die sagt, Gott zerschmettere ihre Kinder am Felsen. Ja. Mit Kinder sind nicht die Babys gemeint, sondern die Soldaten, muss man auch dazu sagen. Okay. Ist immer noch ein doofes Bild, aber eben nicht aus Triumphatorsicht, sondern aus Opfersicht. Und ja, du hast es gesagt, ambivalent, ne? Verständlich, aber missbrauchbar.
Ja, das bringt mich jetzt schon zum nächsten, nämlich, dass man mit Hilfe der Exegese, so gut wie es geht, die historische Funktion dieser Texte aufspürt. Du hast das jetzt angedeutet, es kommt alles darauf an, wer spricht, wer imaginiert, wer erzählt Geschichten von Gott, wo Gott als gewalttätiger, brutaler dargestellt wird. Vielleicht noch mal eine Unterscheidung zwischendrin, weil wir die mit dem deutschen Begriff Gewalt nicht so treffen können. Die Unterscheidung zwischen Potestas und Violentia. Also im Englischen wäre das Force and Violence. Das ist im Deutschen ist das näher beieinander. Da sagt man, Gott ist ein gewaltiger Gott. Das heißt, er kann seine Heilsziele durchsetzen. Er hat Kraft. Er kann in dieser Welt wirken. Das ist gewaltig. Aber das ist im Deutschen sehr nah dran an gewalttätig. Also das wäre so vielleicht die Unterscheidung zwischen im Deutschen, wo wir das im Lateinischen oder in anderen Sprachen besser unterscheiden können. Und das ist schon mal ganz hilfreich, da auch direkt schon mal zu überlegen, ja, reden wir jetzt wirklich von Gewalt oder ist es vielleicht eher ein kraftvolles Handeln Gottes? Aber ganz wichtig eben, wer spricht, und wenn es die Opfer sind, ist es etwas ganz anderes, als wenn es die Mächtigen sind, die unter Berufung auf Gottes Allmacht das Ganze dann noch steigern und für ihre eigenen Zwecke funktionalisieren. Die historische Funktion dieser Texte, das fand ich für mich echt ein Highlight, muss ich sagen, dass einige unserer Gäste uns da geholfen haben, diese Funktion einfach zu ergründen. Ich nehme noch mal ein Beispiel. Das Alte Testament zeigt uns ungeschminkt, wie gewalterfüllt die damalige Zeit war und hält uns den Spiegel vor, auch bei uns gibt es latente oder offensichtliche Gewalt. Ja, die haben die Funktion, sie erinnern, also diese Texte erinnern zum Beispiel an die Opfer von Gewalt. Deshalb wurden sie damals erzählt. Und wenn wir heute auch kritisch mit diesen Gewalttexten umgehen, dann hat das die Funktion und hat einen Sinn, dass die Opfer der Gewalt nicht vergessen gehen. Also hochspannend, Gott wird im Alten Testament öfters als Ehemann seines Volkes dargestellt. Und wenn dieses Volk aus der Ehe ausbricht und rumhurt, dann ist das ein gewalttätiger Ehemann, der sexualisierte Gewalt übt an seinem Volk. Die feministische Theologie sagt, wir setzen uns äußerst kritisch mit diesen Dingen auseinander und entdecken, es geht ja eigentlich darum, dass die Opfer erinnert werden. Hier ist also so ein sozusagen ein Gegenerzählung aus Sicht der Opfer. Oder ich erinnere noch mal kurz an Moises Majordomo, der sagt, ja, eigentlich kommt Gewalttätigkeit Gottes brutal nur im Neuen Testament in der Offenbarung vor, hat die Funktion, relativiert die Macht in Rom, tröstet, stärkt die Resilienz, passt euch dem nicht an, ordnet euch dem noch unter, bedenkt, unser Gott ist allmächtig und die sind dem Ende geweiht. Und dann wird das in der Offenbarung durch bestimmte Akte Gottes vorgestellt und imaginiert. Ne? Hm. Und dann natürlich nochmal erinnern, Sonja Ammann, das sind Texte zur Traumaverarbeitung. Hm. Ne? Ich fand das total wichtig, dass ich tiefer verstanden habe, Gewalttexte darf ich nicht einfach verachten, übergehen oder für irrelevant erklären. Sie haben damals eine bestimmte Funktion gehabt und sie können diese Funktion unter Umständen auch heute noch haben. Würdest du da mitgehen?
Absolut. Ich finde übrigens ja auch diesen Trauma-Ansatz hilfreich, obwohl ich komplett verstehe. Wissenschaftlich schwierig. Wissenschaftlich kannst du etwas, was aus der Begleitung von Individuen stammt, nicht so einfach in Literatur und Geschichte und so weiter. Aber eben zu sagen, als Metapher zu verstehen, was machst du mit Trauma? Stufe 1, sichern, stabilisieren, Kraft gewinnen. So, und dafür brauchst du manchmal auch robuste Theologien, die fast falsch sind. Also Sätze wie Gott macht keine Fehler. Theologisch sind die schwierig. Aber wenn du in der Phase bist, stabilisieren, sicher, halt, ist das ein Satz.
Ja.
Gott macht keine Fehler. Gott ist der Allmächtige. Ja. Zweite Stufe, erinnern. Erinnerung, schmerzliche Erinnerung integrieren kannst du nur, wenn du sicher bist. Ja. Dann kannst du es vielleicht aber auch in einem gewissen Maß, integrieren, trauern, Schmerzen zulassen. Dritte Stufe, neu aufbauen. Dann kannst du auch so einen Satz wie Gott macht keine Fehler als bisschen dürftig auch mal zurücklassen.
Ja.
So, aber es ist der Weg. Und das zeigt Sonja Ammann in ihren Texten oder auch im Gespräch ja gut. Es ist ein langer Weg, die Traumata, die Katastrophen zu integrieren ins persönliche Selbstbild, auch ins Selbstverständnis der Geschichte. Und das gibt's in der Individualgeschichte. Ich glaube tatsächlich auch in der großen Geschichte gehört das dazu.
Ja.
Deutsches, also als Deutsche haben wir leider ein bisschen viel Expertise dabei.
Ja.
Es dauert, bis man das Dritte Reich, bis man die Opfer betrauern kann. Es dauert.
Ja.
Da kannst du sagen, was waren das für Arschlöcher in den 50er Jahren. Aber offensichtlich sind da auch seelische Mechanismen, dass es wirklich dauert, bis du das ganze Grauen, was angerichtet wurde, ansehen kannst. Mhm. Wir sind ja auch immer noch nicht durch. Und ehrlich gesagt, weltweit viele sind unterwegs. Viele, viele Völker haben solche Sachen. Und ihn zu sehen, die Bibel tickt so. Und solche Prozesse finden da statt, finde ich ungeheuer bereichernd.
Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben aus dem Band. Da gibt's zwei Bände über die dunklen Seiten Gottes von Christian Link und was ist sein Vorname?
Walter Dietrich,
genau. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Da schreiben die beiden, unser theologisches Denken möchte Gott von allen grausamen, intoleranten und bedrohlichen Zügen reinigen. Nur dann meinen wir an Gott als ihn als Gott festhalten zu können. Vielleicht ist es aber genau umgekehrt. Vielleicht ist nur ein Gott, der sich selbst das Äußerste an Entfremdung, Schmerz und Betroffenheit zumutet, imstande einer Welt Hoffnung zu geben, die an solchen Zumutungen leidet. Also das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, dass Gott sich verstricken lässt auch in die Gewalttätigkeit dieser Welt, dass man ihn dafür auch zur Rechenschaft ziehen kann und dass jetzt dem Glauben und auch der Spiritualität Formen gegeben werden, die sonst vielleicht überhaupt nicht zustande kämen. Die ganze Klage. Also erst wenn du wirklich den Gedanken denkst, Gott, du steckst irgendwie hinter dieser Gewalt oder hast du hier deine Finger im Spiel, was machst du? Eigentlich erst dann kannst du diesen Gott auch auf die Anklagebank setzen und kannst sagen, ja, also ich erwarte von dir ein anderes Handeln als dieses und so weiter. Also der ganze Bereich der Klage, des Protests, der Anklage sind zur Form, ja, und das lässt sich eben zeigen, diese Funktion haben diese Texte im Alten Testament gehabt. Ich gehe schnell weiter zum Vorletzten. Die Andersartigkeit Gottes, vielleicht challenge ich dich jetzt, Thorsten, weil ich weiß ja, dass du von Luther her kommst mit dem verborgenen Gott und so. Aber es gibt Leute, die sagen, wir brauchen diese Texte und sie sprechen auch von Gott, weil Gott ist einfach komplett anders als wir. Die Zeiten sind jetzt irgendwie reif, dass wir nicht nur vom lieben und empathischen Gott, sondern Gott ist ein Gott, der auch mal reinquetschen kann. Und letzten Endes geht es darum, durch solche Texte wird uns die Unverfügbarkeit Gottes immer wieder ins Bewusstsein gespielt und wir müssen einfach damit leben. Im Extremfall sogar sagen, Gott ist irgendwie geheimnisvoll, zugleich böse und zugleich gut. Und du weißt, dass Luther sich da manchmal weit aus dem Fenster gelegt hat. Gott muss uns zuerst ein Teufel werden, das kann er mal sagen. Kannst du dem was? Ich weiß, du kannst dem was abgeben.
Ja, sicher. Wir haben mit Manuel ja schon gestritten. Ja. Das müsst ihr mal vorführen. Nein, ich mach's einfach mal mit dem Buch Hiob. Ne, das Buch Hiob ist ja ein Ding. Ne? Gott wettet da mit dem Satan auf Hiob. Dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Menschen sterben. Ne, also eine grausame Kiste so. Ne, und am Ende Gott redet. Ja, er hätte ja auch sagen können hier Hiob. Ehrlich gesagt, tut mir furchtbar leid. Das war einfach eine Wette. Das war eine Idee. Ich sehe jetzt, wo ich dich weinen sehe. Vielleicht war es eine Scheißidee. Ne? Könnte man sich vorstellen, was Gott macht. Er erzählt erst von Sonne, Mond und Sterne und dann geht's in den Zoo und dann erzählt er von lauter Tieren und ja, macht sich nicht ehrlich. Ja, aber was ist das denn? Ne? Aber es ist ein Buch, es ist ein Geheimnis. Wenn die ganze Bibel nur aus dem Buch Hiob bestünde, wäre sie immer noch genial und heilige Schrift, finde ich. So großartig finde ich Hiob, weil Gott hier im Grunde seine eigene Verborgenheit kommuniziert.
Ja.
Und dass er sie kommuniziert als nicht kommunikabel, finde ich unfassbar genial.
Ja.
Dann glaube ich, dass Gott uns ins Herz schauen lässt, in Jesus Christus, für uns christlich Gläubige. Ich glaube, dass es das der Sache nach im Alten Testament fürs Judentum auch so gibt. So, und es bleibt aber etwas Unverfügbares. Und wenn wir das auf Null setzen wollen, wir kommen, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, dass es das braucht. Aber ich verstehe, das darf kann nicht der Joker werden, der jede Frage erledigt.
Genau,
das darf es nicht sein.
Genau.
Ne? Ja.
Das Letzte, du hast mir schon den roten Teppich ausgelegt und ich oute mich auch. Es gehört schon zu meiner Überzeugung, dass ich finde, für mich ist das, was ich jetzt vorstelle, kurz das Leistungsfähigste. Ich habe so eine Mischung aus, ja, Gott entwickelt sich. Ich finde, die Funktion dieser Texte für mich heute ist tatsächlich zu sehen, Gott ist lernfähig. Gott ist im Prozess und er lässt sich von dem, was er erlebt mit seinen Geschöpfen, mit seiner Schöpfung, mit uns Menschen, lässt er sich beeinflussen. Er ist in der Lage umzudenken und er korrigiert sich. Und jetzt würde ich sagen, das geschieht schon im Alten Testament. Schon im Alten Testament meine ich, dass je länger, je mehr Gott selbst deutlich wird, reinschlagen, bestrafen, Gewalt ausüben, ist nicht die Lösung für das Problem, was ich habe. Ich komme damit nicht zum Ziel. Im Gegenteil, werde ich da auf der Tour, werde ich die Welt komplett und mein eigenes Volk auch letzten Endes totschlagen. Und dann haben wir diese wunderbare Stelle in Hosea 11, wo das fast so am intensivsten von Gott ausgedrückt wird. Ja, es gibt da etwas in mir, das hat diese Art von Gerechtigkeit, die mit Strafe und Gewalt arbeitet, aber mein Herz wendet sich gegen mich und all meine Nechumim, meine Fähigkeit zur Reue, meine Fähigkeit umzukehren, meine Fähigkeit, meinen Weg des Unheils und der Gewalt zu verlassen und in die Gegenrichtung umzukehren. Gott tut Buße. Also völlig, ich finde das mega. Und ich kann das natürlich dann vom Alten Testament herüberziehen ins Neue und sagen, das zeigt sich in Jesus Christus. In Jesus Christus hat es gezeigt, bevor Gott einen Menschen totschlägt, lässt er sich selbst Gewalt antun und so. Und dann bin ich eben auf etwas gestoßen, wo ich dann sag, ja, was wäre jetzt die Lösung? Ich habe sie im offenen Theismus gefunden, bei Greg Boyd, The Crucifixion of the Warrior God, 1200 Seiten, wo er das ausführlich entfaltet und wo er die zentrale These vertritt und sagt, schaut mal, Es gibt tatsächlich fehlgeleitete Vorstellungen von Gott. Und es ist eben genau schon ein Akt, dass Gott sich Gewalt antun lässt, wenn Gott nicht dafür sorgt, dass diese fehlgeleiteten oder problematischen Vorstellungen von ihm in die Bibel kommen. Und deshalb entwickelt er eine kruziforme Hermeneutik. Also er sagt letzten Endes, wir können die Bibel und auch den gewalttätigen Gott der Bibel nur dann verstehen, wenn wir konsequent von Jesus Christus und mit dieser Kreuzesbrille eines Gottes, der sich die Gewalt antun lässt, auf alle diese Porträts schauen. Und das finde ich für mich einen äußerst interessanten Zugang, der mir hilft, den Problematiken ins Auge zu gucken, aber an einem entscheidenden Punkt dann auch sagt, ich verstehe auch nicht alles, aber ich halte das irgendwie manchmal auch so trotzig fest und flüchte zu diesem gekreuzigten Gott, und halte irgendwie an dem fest und sag mir, da hat Gott sich auch entwickelt. Das ist jetzt sehr kurz, aber ich habe schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das wäre so meine Variante.
Ja. Und ja, und tatsächlich würde ich wahrscheinlich 4 und 5 kombinieren, ne? Weil ich sage, deine Variante ist am Ende die stärkste. Es ist die christliche, ne? Dass Gott sich in Christus einlässt auf alle Abgründe, auf alle Schuld, auf alles Leiden dieser Welt und nicht mit irgendeiner Erklärung, sondern mit einer umarmenden Liebe, die erlöst in einer Weise, die unsere Sagkraft übersteigt. Und mir wird immer ganz unwohl, wenn das am Ende dann wie das große Halleluja vom Händel alles überstrahlt und ja, dass die Klage aus der Tiefe dann nicht mehr nötig ist. Genau. Und das ist ja eine kirchengeschichtliche Entwicklung gewesen, dass man im Licht der Gnade eigentlich so tat, als wäre jetzt eigentlich alles durch und wir warten auf den Herrn, aber eigentlich ist alles klar. Ist aber nicht alles klar. Ne? Ja. Und da finde ich die Risse, die Abgründe, die offenen Fragen, wo uns die Bibel herausfordert, und wir manches nicht schönreden können, da würde ich gern bleiben als Hörer des Evangeliums, dass es ein letztes Ja gibt, das sich wie auch immer zu einem allerletzten Ja entfalten wird in Zeit und Ewigkeit und darüber hinaus, aber nicht überspringen, nicht überspringen, wo wir hier sitzen, eben noch nicht da, wo alles gut ist. Ja. Ne?
Ja. Also ihr Lieben, Call to Action für euch alle, wir sind echt interessiert. Gibt's da was in diesen Strategien, wo ihr sagt, ja, dem neige ich auch zu oder das lässt mich nachdenklich werden, dann schreibt uns das. Und ehrlich, in der ganzen Palette von, nee, ich habe damit abgeschlossen, das ist für mich okay, ich kann mit diesen Gewalttexten gar nichts anfangen, bis dahin, dass du sagst, doch, die sind sogar für mich auch existenziell wichtig. Wir gehen auf das Letzte. Jemand von euch hat uns geschrieben, hey, warum setzt ihr nicht noch einen drauf und ladet den Theologen Michael Roth ein, weil der hat gerade ein äußerst scharfes kleines Büchlein veröffentlicht, die Bibel als Gefahr für die Ethik. Und damit sind wir bei einem, der zusammen mit seinem Freund seit vielen Jahren an einer Ethik arbeitet, die eine theologische Ethik sein soll. Und nicht nur irgendwie theologisch, sondern die sagt, nee, die Bibel ist da schon sehr, sehr wichtig für unsere Ethik. Und diese Ethik, diese transformative Ethik wurde aber genau schon dafür kritisiert. Ja, die Bibel, das ist ja ätzend, wie ihr da mit der Bibel umgeht. Und deshalb, Thorsten, ist das hier jetzt dein Heimspiel. Ist die Bibel wirklich so gefährlich für die Ethik?
Also Michael Roth hat absolut einen Punkt. Ne? Mainzer Ethiker, etabliert, viel geschrieben. Ich habe einige Bücher von ihm, das habe ich mir auch sofort gekauft. Lest das schon gern. Er ist ein, würde ich sagen, pünktlicher Denker, der sich echt Mühe gibt, auf den Punkt zu kommen, klare Positionen zu formulieren, die Dinge nicht im Ungefähren lässt. Und wenn er sagt, die Gefahr der Bibel in der Ethik ist erstmal eine Überschrift, ne, wo der ich viel abgewinnen kann. Ich würde sogar sagen, in dreifacher Hinsicht fand ich sein Buch überzeugend. So, das Erste, er sagt, man kann doch nicht heute noch im Ernst so tun, als könnte man biblische Aussagen einfach auf heutige Fragen übertragen. Es macht auch keinen Sinn, so zu tun, als könnte man es mit manchen Aussagen ja und mit anderen nein. Die Bücher sind 2.000 bis 3.000 Jahre alt. Die Welt ist anders. Die politische Welt, die wirtschaftliche Welt, die ökologische Situation, die technologische, auch das Verständnis von Ehe, Familie, Geschlecht und Sexualität. Alles. Es ist ist alles so anders. Jeder, der so tut, als könnte ein Bibelzitat direkt heute was sagen, missbraucht die Bibel. Da bin ich absolut dabei. Ja. Das ist auch ein Punkt, da schreiben wir in unserer Ethik ja oft, da werden wir kritisiert von Leuten, dass wir die Autorität der Bibel nicht ernst nehmen. Da würde ich nun ehrlich gesagt doch immer wieder antworten, aus Respekt vor der Autorität der Bibel sollte man es sich verbieten, zu ignorieren, wie anders die Debatten in der Bibel sind. Die Sätze sind nicht eins zu eins übertragbar. Punkt. So, eigentlich finde ich aber auch, ist das in der heutigen Theologie absoluter Konsens. Selbst die etwas gehobenen evangelikalen Ansätze unserer Zeit wissen, dass alle biblischen Aussagen so einen Kontextualisierungsprozess durchlaufen müssen. Ich wünschte, sie würden es noch besser wissen, aber eigentlich die guten Evangelikalen weltweit wissen das. Zweiter Punkt, wo ich Roth zustimme, das sagt er, und da wird er sehr steil, ich gehe da nicht ganz mit, aber ich gehe ein Stück weit mit oder ein großes Stück sogar weit mit. Er sagt, wenn wir Ethik betreiben, dann ist das eine vernünftige Sache. Und er legt großen Wert darauf. Das ist einfach die Überzeugung der Moderne. Ethische Fragen können nicht mit Autoritätsbeweisen erledigt werden. Du kannst nicht sagen, aber so hat der Papst das gesagt, damit ist es erledigt. Du kannst auch nicht sagen, so steht's, was weiß ich, in unserer Bekenntnisschrift oder so sagt's der liebe Gott. So, und wenn dann jemand sagt, ja, aber ich versteh's nicht, kannst du nicht sagen, ja, musst aber trotzdem gehorchen, weil die Autorität entscheidet es so. So, er sagt, also erstmal moderne Aufklärungen, so, also, es geht gar nicht. Dieses Autoritätsgehube, damit hat man allerlei Verfolgung von Hexen und Ketzer. Und man hat so viel Verbrechen, so viel Grauenhaftes begründet mit Gott will es aber so. So, das ist erstens eine aufgeklärte Einsicht, dass es nicht geht. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wir sind ja Theologie, wir müssen auch die Aufklärung kritisieren. Er sagt, es ist nicht reformatorisch. Es ist nicht evangelisch, in keiner Weise. Für die Reformation ist völlig klar, Glaubenssätze sind kein Wissensbestand. Sind keine theoretischen Aussagen, wie Gott und die Welt ist, aus denen wir dann irgendwie was ableiten können. Glaubenssätze sind immer Vertrauenssätze. Glaube ist eine Beziehungsrealität. Glaube ist nicht der Besitz irgendeiner Realität, aus der du dann dogmatisch irgendwie folgerst und sagen kannst, du musst gehorchen, so ist es, also gehorche du. Du musst es nicht verstehen, du musst nicht begreifen, ob und wiefern es gut ist. Du musst es nur so machen, weil es so ist. Er sagt, das ist nicht evangelisch. Dieses Autoritätsding, also die ganze Reformation entsteht im Widerspruch zu diesem Autoritätsprinzip. Das ist doch der Mythos von Worms. Wenn ich nicht durch Gründe, und Luther sagt ausdrücklich, durch Gründe der Vernunft und der Schrift und der Vernunft überwunden werde, geht's nicht. So, und selbst Schriftverstehen, Evangeliumsverständnis ist niemals, ich kapier's zwar nicht, aber ich glaub's jetzt halt mal oder so. Es ist ein innerlich gewonnen, überzeugt, überwunden werden. Es ist eine Erleuchtung. Der Heilige Geist hat mich erleuchtet. Wer mit Autorität argumentiert und blinden Gehorsam fordert, widerspricht allen Rationalitätsstandards der Moderne. Er widerspricht auch dem Wesen des Glaubens, wie wir es in der Reformation verstanden haben, wie es heute ja auch in der katholischen Theologie deutscher Sprache weit, weit aus die Mehrheit ist. Ich würde sagen, die komplette katholische Moraltheologie in deutschsprachigen Ländern sieht es so. Also auch hier würde ich sagen, macht roten Punkt. Drittens. Was er auch sehr stark macht, er sagt, man kann nicht sagen, wir können jetzt aus irgendeiner biblischen Weltsicht oder aus einer biblischen Glaubensperspektive heraus ableiten. Daraus folgt dies und das für jene Frage. Er geht zum Beispiel ein auf Streit um die Tötung auf Verlangen, auf assistierten Suizid, auf diese ganzen Komplexe und sagt, es gibt bis heute Theologien, die sagen, ja, aber für den christlichen Glauben ist das Leben ein Geschenk. Und wenn das Leben ein Geschenk ist, kann es kein eigenmächtiges Verfügen darüber geben, weil es Gottes Gabe ist. Und Gottes Gabe wird missbraucht oder in falscher Weise irgendwo behandelt, wenn wir es wegwerfen. Wir müssen empfangen. So, er macht das gründlich, er macht es auch teilweise sehr spitz, bisschen zugespitzt und so. Aber ich finde, er zeigt plausibel, du kannst aus solche Sätze, Leben ist eine Gabe, nicht allerlei Sollenskonsequenzen schlüssig ableiten. Er sagt, wo du es machst, ignorierst du die Lebensfragen. Du ignorierst die verzweifelte Situation, in der Menschen tatsächlich überhaupt erstmal fragen, muss ich ewig leiden oder kann ich nicht die letzten Kisten? Das war, was du jedem Tier, weißt du, irgendwann kriegt ein Pferd den Gnadentod oder so. Bei Menschen, nein, Leben des Menschen ist ein Geschenk. Da sagt er, nein, so ein Ableiten wollen einer ideologischen Glaubenssicht, wenn es die Wirklichkeit ignoriert, ist es einfach falsch, ist es nicht richtig. Also erstmal, ziemliche Übereinstimmung, die ich mit Roth habe. Er kritisiert in dem Buch auch Evangelikale, was ich ein bisschen wunderlich fand. Also eigentlich wäre es für das Thema wertvoll, würde ich sagen. Er scheint sich, also ich habe keinen evangelikalen Theologen gefunden, den er der Kritik würdigt. Das finde ich, kann man sich heute nicht mehr leisten, ehrlich gesagt. Wenn man die kritisiert, also man findet doch die Bücher, man findet doch Evangelikalismus. Er hat ein evangelikales Buch, das kritisiert er. Da ich wünschte mir, dass heutige Theologie einfach mal wahrnimmt, weltweit ist deutsche liberale Theologie etwas, was wenige Menschen auf der Welt repräsentiert. Charismatische, evangelikale, katholische, orthodoxe sind mehr, viel, viel mehr. Und man müsste sie der Auseinandersetzung würdigen, wenn man ihnen einen mitgeben will. Ja. Wem er einen mitgibt, das ist dann schon, ja, da bin ich irgendwie auch parteiisch natürlich. Ne? Also ein bisschen der Gegner ist öffentliche Theologie. Das, was man verbindet mit Wolfgang Huber, Heinrich Bedford Strom, Peter Dabrock, das ist irgendwie die, wo er das Gefühl hat, na, die versuchen die Bibel noch in die Ethik zu kriegen. Die versuchen zweisprachig erst biblisch sich klar machen, so und so ist es und dann wird es übersetzt für andere und dann wird das in kirchliche Papiere kommen und das lehnt er ab. So, und er beruft sich sehr stark auf liberale Theologen, sehr gute heutige Theologen, Notkas Lenzka, Jörg Lauster, Rainer Anselm, also Qualitätswerke des Diskurses, völlig klar. Und ich finde aber, er macht es hier so einseitig, das ist meine Kritik. Das, was er bisher kritisiert hat, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, und jetzt ist die öffentliche Theologie erledigt, jetzt brauchen wir keine Bibel mehr in der Ethik. Das könnte man eigentlich aus den Texten der Genannten auch erheben. Teilweise deutet das an bei Peter Dabrock, dass die überhaupt nicht in dem Sinne so sagen, wir machen jetzt biblische Verse zur Begründung in unserer Ethik. Was ich bei ihm schade finde, ist, er hat einfach eine sehr lutherische Idee. Er sagt, für uns ist gar nicht die Bibel der primäre Anknüpfungspunkt, was christlich gilt, sondern die Rechtfertigungslehre und die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Christlicher Glaube, lutherisch verstanden, hat da einfach sein Zentrum im Evangelium, so auch für ethische Fragen. Und als Lutheraner wissen wir, ethische Fragen sind vernünftige Fragen. Wir klären sie mit vernünftigen Argumentationen, wie alle anderen auch, Punkt. Und in einem zweiten Schritt können wir dann ein bisschen auch mit der Bibel, aber eben auch mit der ganzen christlichen Tradition zeigen, dass das, was wir denken, am Ende doch in der christlichen Tradition steht. Ja. So, und das finde ich ehrlich gesagt zu wenig. Jetzt möchte ich mal überspitzen, weil die Zeit kurz ist. Ja. Etwas überspitzt in der Kritik, habe ich das Gefühl. Es ist zu wenig zu sagen, wir gewinnen vernünftige ethische Urteile, die wir anschließend auch zur Not mit Bibelstellen illustrieren, um irgendwie noch klarzumachen, dass wir auch noch Kirche sind. Er macht es ein bisschen komplexer, er sagt, na, die Bibel ist vielleicht etwas, was unsere Wahrnehmung schult, aber dann haben wir nicht von dem zu reden, was die Wahrnehmung schult, sondern wir sollen anhand dessen, was wir wahrnehmen, an der Realität zeigen, was wir finden und was wir denken und was berücksichtigt werden muss. Die Unterscheidung finde ich künstlich. So, ich finde ganz schlicht, dass biblische Aussagen, die goldene Regel, dass das, was Jesus sagt, doch nicht pauschal als nicht vernünftig, nicht rational, nicht argumentationsfähig oder so dargestellt werden soll. Dass die Bibeltexte keine Ethik haben im Sinne der Reflexion auf Moral, also ist völlig klar. Es gibt eine implizite Ethik, würde ich schon sagen, also ein reflektierter Umgang mit moralischen Sätzen, das ist vielfach gezeigt worden, im Grunde ja auch von seinem Fakultätskollegen Ruben Zimmermann, finde ich, der großartig zeigt, wie viel rationale Arbeit im Neuen Testament stattfindet. Ich finde, Rainer Kessler zeigt es fürs Alte Testament. Wir haben einen breiten Diskurs in der Exegese inzwischen über ethische und moralische Denkform im Alten Testament, im Neuen Testament, in der Wirkungsgeschichte. Wir wissen alle immer schon, dass zur Bibel immer die Wirkungsgeschichte, die Auslegungsgeschichte gehört. Also hier ist mir Michael Roth am Ende einer der Chancen verschenkt. So, er verschenkt die Chance, dass wir uns von der Bibel irritieren lassen, dass wir uns herausfordern lassen, dass sie uns irgendwie auch mal innehalten lässt. So, er sagt, ja, wir sind doch aber auch immer schon Leute unserer Zeit und wir sind doch schon immer geprägt von unserer ganzen Umgebung. Naja, es waren im Dritten Reich Bibeltheologen. Bibeltheologen, die im Grunde aufgrund biblischer Position wie Karl Barth, wie Dietrich Bonhoeffer ganz grundsätzlich auch eine Basis hatten, sich ihrer Zeit, ihrer Welt, dem Denken, auch der Großteil der Theologie entgegenzustellen. Die Bibel ist schon auch ein bleibendes Irritationsmoment gegen die Geister unserer Zeit. Du weißt, ich bin überhaupt kein Freund plumper Zeitgeistkritik. Ja. Aber natürlich brauchen wir einen unterscheidenden Umgang mit den vielen Geistern einer Zeit. Ja. Und da Bibelhörer zu sein, Bibellesender zu sein, die Bibel mitzuhören, nicht als das einzige Argument, aber als Ausgangspunkt, als Bezugspunkt, als Horizont, meinetwegen auch als Intertext, ne, so sagt das Friederike van Oorschot, als primärer Intertext, da kommen wir vielleicht woanders nochmal drauf, aber irgendwo als Ausgangspunkt, ohne den wir uns auch christlich auf keiner ethischen Landkarte bringen können. Also ich fand es interessant, mal zu sehen, die Bibel als Gefahr für die Ethik. Mein Punkt wäre, es gibt gefährliche Umgangsweisen mit der Bibel. Die muss man präzise markieren. Die Bibel ist als solche keine Gefahr, sondern eine Riesenchance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten.
Cool. Ah, jetzt habt ihr es. Jetzt habt ihr einen rasanten Ritt durch unterschiedliche theologische Angebote. Wie gehen wir mit den Gewaltstellen der Bibel um? Und ihr habt eine rasante Zusammenfassung und würdigende Kritik von diesem neuesten Büchlein von Michael Roth und dieser spannenden Frage, ist die Bibel tatsächlich so gefährlich für die Ethik? Thorsten, wir landen das ganze Ding. Sag du noch was zum Abschluss oder ich oder...
Es war eine schöne, spannende Reise. Mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Bibeldossier. Ja, ich hoffe, Wir haben demnächst wieder ein anderes spannendes Thema. Aber die Bibel bleibt im Gepäck, die bleibt im Rucksack und das wird auch fein weitergehen.
Und ich wünsche mir, dass ihr alle auf ganz unterschiedliche und eigene Weise ein bisschen euch bewusst machen konntet oder euch von dem Gedanken locken lassen konntet, der auch bei mir eingesickert ist. Es lohnt sich, an der Bibel dran zu bleiben. Es lohnt sich, an der Bibel dran zu bleiben, damit sie mir erstmal wieder richtig fremd wird und ich vielleicht auch mal sage, oh, jetzt ist der Abstand aber riesig. Es lohnt sich aber auch, über viele, viele Jahre, wie du gesagt hast, dran zu bleiben, um dann zu entdecken, sie holt mich auf eine neue Art und Weise heilsam und gewinnbringend und irritierend und disruptiv, aber eben auch richtig, richtig gut wieder ein. Das wünsche ich euch, vielleicht für diesen Sommer. Wir gehen in die Pause, wir verabschieden uns und wir kommen wieder irgendwann Ende August, gell? Ende August, Anfang September. Und bis dahin macht's gut und seid der Liebe und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes anbefohlen.
Amen.